HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Philipp Felsch, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Philipp Felsch hat ein äußerst lebendiges Buch über ein vermeintlich trockenes Thema geschrieben. Philipp Felsch hat nämlich über Theorie geschrieben. Der lange Sommer der Theorie, Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990 heißt sein Buch. Nun ist ja Theorie für viele besetzt mit Attributen wie abgehoben, trocken, grau. Aber der Professor für die Geschichte der Humanwissenschaften in Berlin schreibt, dass in den 60er Jahren von Theorie ein magisches Leuchten ausging, dass Theorie eine Art Lifestyle-Accessoire war. Einen schönen guten Tag erstmal, Herr Felsch.
Hallo.
Herr Felsch, Theorie ein Lifestyle-Accessoire. Heißt das, das Suhrkamp-Taschenbuch in der Manteltasche war in den 60er, 70er Jahren so etwas wie heute das iPhone?
Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, wobei ich vielleicht eher noch weiter zurückgehen würde in die Geschichte, um das zu erläutern. Es gibt ja diesen alten Streit zwischen den Dichtern und den Denkern. Das können wir bis zu Platon zurückverfolgen in die Antike. Und ich denke, dass der Gedichtband seit der Romantik für Jugendbewegungen häufig eine Rolle gespielt hat, die vielleicht irgendwie so auch man heutzutage als Lifestyle-Accessoire beschreiben könnte. Dass also junge Männer vor allem mit Gedichtbänden in der Manteltasche herumlaufen. Das hat man das letzte Mal vielleicht in Deutschland in den 20er Jahren mit George oder so. Und ich glaube, man kann die These aufstellen, dass nach dem Krieg, seit den späten 50er, frühen 60er Jahren, der Gedichtband ersetzt wird durch den Theorieband in der Manteltasche.
Also Ende eigentlich mit Poesie hin zum Kopf, könnte man sagen.
Ja, also in diesem jahrhundertealten Streit haben nach dem Krieg die Denker auf jeden Fall die Nase vorn, zumindest in der Bundesrepublik. Wir alle kennen das berühmte Diktum von Adorno, nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben. Und Adorno ist selber einer der ersten Autoren, der dieses neue Genre der Theorie, wie ich behaupten würde, in der Bundesrepublik etabliert. Für Poesie ist die Zeit in den frühen 60er Jahren denkbar ungünstig.
Wobei, ich meine, Sie erwähnten gerade schon Adorno, über den werden wir auch gleich nochmal sprechen. Aber wir müssen vielleicht mal erst grundsätzlich fragen, um welche Art von Theorie ging es denn da eigentlich?
Es geht hier um Texte, die schwierig sind, die aber von sich selbst behaupten, und so werden sie auch gelesen, dass sie nicht zur Philosophie gehören. Ich glaube, zu diesem neuen Genre sagt man dann Theorie. Was ist Theorie? Theorie ist zum Beispiel insofern nicht akademisch, als dass nicht über den Sinn von Sein zum Beispiel nachgedacht wird.
Das wäre Heidegger.
Das wäre Heidegger natürlich, ja. Genau. Adornos Lieblingsgegner in dieser Zeit und auch für die Leser von Adorno und die Frankfurter Schule ist sozusagen die erste Theorieschule in der Bundesrepublik, sind die Heideggerianer eben der Gegner. Und Heidegger macht keine Theorie, sondern repräsentiert die akademische Philosophie, die sich mit Fragen der klassischen Metaphysik auseinandersetzt und dieser Tradition. Und bei Adorno und bei Walter Benjamin, das ist auch so ein ganz wichtiger Gründervater dieses Genres in der Bundesrepublik, geht es auf einmal um Fragen der Aktualität. Es geht darum, die Gesellschaftsordnung kritisch zu hinterfragen.
Bevor wir darüber weitersprechen, Herr Felsch, erstmal eine Frage zu Ihnen. Sie sind ja Jahrgang 1972, also wesentlich jünger als ich zum Beispiel auch. Und ich persönlich kann diese Theorieversessenheit und Besessenheit oder wie immer man es nennen soll, der 70er Jahre zumindest, auch noch der frühen 80er Jahre, ich kann mich gut daran erinnern, ich war selber irgendwie Theorie besessen und versessen. Aber für Sie ist das ja eigentlich alles Geschichte gewesen. Ich meine, Ihr Buch heißt im Untertitel Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990. Aber wenn ich nachrechne, dann können Sie ja erst 90 mit Ihrem Studium angefangen haben oder in den 90er Jahren. Da ist der lange Sommer der Theorie ja eigentlich vorbei. Also was hat Sie denn an dem Thema so interessiert? Oder waren Sie so ein Nachzügler, der da auch noch reingerutscht ist und rumtheoretisiert hat?
In gewisser Weise würde ich mich, glaube ich, jetzt als Nachzügler bezeichnen, wobei sich das damals ganz anders angefühlt hat. Ich bin in den 90ern zur Theorie gekommen. Also ich habe Mitte der 90er, Anfang der 90er angefangen zu studieren und hatte Mitte der 90er, würde ich sagen, mein eigentlich entscheidendes und wichtigstes und größtes Bildungserlebnis an der Universität. Und das war die Entdeckung der damals französischen Theorie. Ich war damals für ein Jahr als Austauschstudent in Bologna und stieß dort unverhofft auf einen Wiedergänger von Michel Foucault. Michel Foucault ist so vielleicht die Galionsfigur schlechthin der französischen Theoretiker, ein französischer Philosoph und Historiker, der vielleicht Adorno als Galionsfigur dafür, was Theorie ist oder mal war, abgelöst hat.
Ja.
Genau.
Und Sie fanden da jemanden in Italien an der Hochschule, der
nicht nur wie
Foucault sehr nahe kam.
Der nicht nur wie Foucault schrieb und sich für Themen interessierte, wie sie Foucault angerissen und etabliert hatte, sondern der auch so redete wie Foucault. Und also eine unglaublich charismatische Figur für mich damals. Ich habe das später dann auf YouTube verifizieren können, dass er wirklich sich genau diese Diktion, keine Ahnung, ob er die sich nun abgeschaut hat, aber er war eine perfekte Inkarnation von Foucault und hat mich damals unglaublich begeistert. Also ich hing diesem Mann an den Lippen. Ich musste erstmal auch noch Italienisch lernen. Das ging aber, weil ich Französisch schon in der Schule gelernt hatte und habe dann diese Vorlesung von Marchetti, so hieß der Mann, also aufgesucht. Ich bin in all seine Seminare gegangen und das war irgendwie ein Denkstil, den ich an der Deutschen Uni nun in meiner akademischen Biografie, die damals gerade erst Anfang, noch nicht kennengelernt hatte.
Das heißt, Sie würden selber sagen, Sie waren auch so ein begeisterter Intellektueller, der las
unbedingt.
Und glaubte, darin liegt die Wahrheit der Welt sozusagen. Oder
ja.
Die Unwahrheit, die Wahrheitslosigkeit der Welt.
Ja, also ich glaube, das Buch ist nicht zuletzt auch aus dem Versuch entstanden, meinen eigenen Bildungsroman zu schreiben, beziehungsweise zu verstehen, warum diese Texte ich und andere, also meine Generation auch noch in den 90ern, mit einer solchen Intensität gelesen haben, denn es geht um schwierige Texte.
Ich komme nochmal zurück auf Adorno, womit Ihr Buch ja in gewisser Hinsicht auch anfängt. Also Ihr erstes großes Kapitel, und Sie beginnen 1965, enthält ja zwei große Überschriften. Die eine heißt Bundesrepublik Adorno und die zweite heißt In der Suhrkamp-Kultur, also diesem großen deutschen Frankfurter Verlag. Fangen wir mal mit Adorno an. Man könnte ja sagen, er ist einer der geistigen Väter der Studentenbewegung gewesen. Und alles bei ihm war negativ. Alles war falsch, alles war finster. Sie haben ja eben schon gesagt, das hatte auch mit Auschwitz zu tun. Also, dass er eigentlich sehr stark von dieser Erfahrung geprägt war. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das Leben lebt nicht wahr, sind nur die Gedanken, die sich selbst nicht verstehen. Das waren so Erkenntnisse, die sprangen einen ja geradezu an. Warum war man eigentlich so fasziniert davon damals?
Das hat viele Gründe. Also Adorno kam ja als Remigrant in den 50er Jahren in die Bundesrepublik zurück. Und
aus den USA.
Genau, ja. Wo er also über den Umweg England, also während des Krieges hin emigriert war nach Kalifornien zuletzt. Da hat er auch ganz entscheidende, vielleicht sogar seine wichtigsten Werke geschrieben. Und wie die Minima Moralia zum Beispiel, die auch, aus der etwa dieses berühmte Zitat kommt, was sie eben gebracht haben. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Ja.
Und die Minima Moralia schildern nicht zuletzt auch in vielen dieser Aphorismen, aus denen das Buch besteht, die schwierige Existenz eines europäischen Intellektuellen in Kalifornien. Und die schlugen in der Bundesrepublik ein wie nichts. Adorno selbst hat sich enorm gewundert. Er hatte gar nicht damit gerechnet, nach Deutschland zurückzukehren und dort auf Studierende, auf Studenten zu stoßen, die ihm seine Texte aus der Hand rissen und seine Seminare überfüllten und in seine Vorlesungen liefen. Diese Theorie, wie man bald zu sagen begann, wie Adorno selbst auch sagte, die traf einen Nerv der Zeit. Und es ist sicher ganz entscheidend, was Sie gesagt haben. Adorno hat den deutschen Studierenden in dieser Zeit das Neinsagen beigebracht. Man kann sich das aus heutiger Sicht gar nicht mehr so vorstellen, dass diese Möglichkeit, diese Denkmöglichkeit nicht sowieso immer schon gegeben ist, weil wir nun seit 50 Jahren uns in Gesellschaftskritik in gewisser Weise ja üben. Adorno hat das installiert in Deutschland, sicherlich in einem Klima, wo es das in dieser Form in den 50er Jahren nicht gab. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er jemand ist, der ganz früh schon die jüngste Vergangenheit thematisiert hat und sehr explizit gemacht hat. Nazi-Deutschland als Immigrant natürlich auch legitimiert war, das zu tun als Jude. Und damit hat er viele Studenten angesprochen.
Es war aber ja so, dass er nicht nur an den Universitäten Aufmerksamkeit erregte, sondern er hatte ja eigentlich eine Breitenwirkung.
Tatsächlich, und das hat mich an dieser Figur Adorno auch wirklich interessiert, ist Adorno sicherlich das, was man dann später den universellen Intellektuellen genannt hat. Also einen Intellektuellen, der Professor auch ist und sicherlich in vielem auch sehr professoral auftrat, aber zugleich auch weit über die Universität hinaus gewirkt hat und vor allem sich selber auch als jemand gesehen hat, der im Grunde zu allen gesellschaftlichen und auch existenziellen und teilweise auch persönlichen Fragen Stellung beziehen muss. Also es gibt hier in Berlin im Nachlass von Adorno ein wunderbares Konvolut an unverlangt eingesandten Briefen, die ich mir auch angeschaut habe, wo wirklich quer durch die Bundesrepublik jung und alt, auch tatsächlich nicht nur Studenten oder Intellektuelle, Adornos Leser und vor allem auch Hörer im Radio sich an den Meister wenden mit Fragen. Und er hat sie alle beantwortet. Und die Antwortschreiben sind in Durchschrift eben auch, liegen in diesem Archiv und es ist ein unglaubliches Dokument dafür, wie damals ein Philosoph, ein Theoretiker, der tatsächlich auch selbst in seine Radiobeiträge immer ganz schön ambitionierte Gesellschaftskritik auch mit hineingepackt hat, wie das die Leute angesprochen hat, wie relevant das war. Auch nicht zuletzt als Ressource für Lebensrat aller Art.
Sie sagten ja gerade schon, Adorno hat sich eigentlich zu allem, auch alltäglich und so weiter, geäußert. Interessant fand ich auch, das beschreiben Sie ja in Ihrem Buch, Adornos Reflexionen über das Buch, über das Ende der Buchkultur durch die Einführung des Taschenbuchs. Das fand ich lustig, weil es ein bisschen auch so klingt wie die heutige Kritik am E-Book, finde ich.
Ja, also Adorno ist natürlich selbst ein Taschenbuchautor, also der große Erfolg. Adorno ist nicht zu erklären ohne die Sokamp-Kultur, auf die wir noch zu sprechen kommen, denke ich. Und er hat seine meisten Leser auch als Taschenbuchleser gefunden. Aber Adorno ist auch jemand, der, glaube ich, 59 zur Frankfurter Buchmesse fährt und sich dann die neuen Buchcover anguckt und eine kleine, brillante, funkelnde Adornosche Gesellschaftskritik irgendwie. Der braucht zwei Zeitungsspalten und kann sozusagen sein ganzes Repertoire entfalten, in diesem Fall am Taschenbuch, ein Vorbote der Massenkultur. Man befürchtete damals, Enzensberger ist wahrscheinlich der bis heute bekannteste Taschenbuchkritiker, der auch, glaube ich, 59 da seine Taschenbuchkritik im Hessischen Rundfunk übrigens auch wieder gebracht hat. Hinter bunten Covern verkommt Bildung zu Ware. Das ist sozusagen Befürchtung Nummer eins.
Hinter bunten Covern
verkommt ja, Bildung, das ist so ungefähr das Enzensberger Zitat. Und B, Leser werden zu Konsumenten degradiert.
Das war auch die Diskussion um die Edition Suhrkamp. Die älteren zumindest, Hörer und Hörerinnen, kennen das ja noch, diese bunte, regenbogenfarbene Reihe bei Suhrkamp, die ja auch hoch umstritten war.
Ja, das weiß man heute auch nicht mehr, oder? Das,
nee.
Ich meine, die Edition Suhrkamp, inzwischen hat sie ja wahrscheinlich ihre großen Tage hinter sich. Trotz allem ist sie immer noch bekannt. In den 60er und 70er Jahren gehört diese bunte Regenbogenwand in jedes gebildete Wohnzimmer, progressive Wohnzimmer, würde ich mal sagen, dass man 1963, als die Edition eingeführt wurde, lang darüber stritt, ob es zum Beispiel erlaubt sei, also eine philosophische Buchreihe A als Taschenbuch zu bringen, was unter dem alten Suhrkamp-Verleger Peter Suhrkamp unmöglich gewesen wäre, und B eben in diese Popfarben zu kleiden. Das war hoch umstritten. Und man hat damals dann zu einer Kompromisslösung gegriffen, die, glaube ich, auch irgendwie sprechend ist für den Geist der Zeit.
Also die, schon, was kommt.
Ja. Die frühen, man muss es nochmal erzählen an dieser Stelle, weil es so schön ist, die frühen Nummern der Edition Suhrkamp, ich weiß gar nicht, wie lange man das durchgehalten hat, die haben also diesen bunten regenbogenfarbenen Einband, das ging ja quer durchs Farbspektrum, den kann man aber abnehmen. Und darunter kam dann ernsthafter philosophischer grauer Karton zum Vorschein.
Genau.
Später ist man davon abgegangen, als sich die Befürchtungen dieser Art dann gelegt hatten. Das ging dann auch relativ schnell im Laufe der 60er Jahre. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich, da haben Sie in diesem Buchobjekt sozusagen den Zeitgeist irgendwie mal ganz deutlich manifestiert.
Jetzt sind wir ja schon bei Suhrkamp. Was war denn diese Suhrkamp-Kultur?
Die Suhrkamp-Kultur, das ist ein von dem englischen Literaturkritiker George Steiner in den frühen 70ern geprägter Begriff, Suhrkamp Culture, sagte der damals. Und für Steiner war es evident, dass die Suhrkamp-Kultur eigentlich der hegemoniale Kanon der Bundesrepublik geworden war. Und da ist natürlich auch viel dran. Suhrkamp, würde ich sagen, ist der Verlag, der in der Bundesrepublik Theorie als Taschenbuch etabliert und zu einem enormen Erfolg geführt hat. Man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, in wie hohen Auflagen diese Sachen gedruckt und verkauft wurden, also in den 70er Jahren dann vor allem. Es gibt diese Benchmark-Edition sozusagen, die gesammelten Werke Hegels, Anfang der 70er Jahre bei Surkamp erschienen. Ich habe jetzt keine absoluten Zahlen, aber wer damals in der Uni, in der philosophischen Fakultät wirklich vorne mit dabei sein wollte, der hat sich die
Hegel-Gesamtausgabe.
Brauchte die auch zu Hause eben.
Ja.
Stichwort Lifestyle-Accessoire, da natürlich wurde auch damals noch viel spekuliert, wer das alles liest, aber tatsächlich auf einmal sind Bücher mit einer Aura, die man sich zu Hause hinstellt, die Sex-Appeal auch verleihen, die natürlich auch gelesen worden sind. Also Hegel war natürlich in aller Munde damals. Man hat sich also sukzessive zurückgearbeitet von Adorno zu Marx, von Marx zu Hegel. Also da sieht man es wirklich, da sieht man eine Lesekultur am Werk, die in dieser Form nicht mehr existiert.
Herr Felsch, wir machen jetzt zunächst mal Musik. Also es ist die Musik von The Marmalades, Reflections of My Life. Und Sie sagten, Sie haben das häufiger gehört, während Sie dieses Ihr Buch geschrieben haben. Warum haben Sie das gehört? Was bedeutete das für Sie?
Das war ein totaler Zufall und entpuppte sich dann aber irgendwie als ein Song, der sich mit diesem Schreibprojekt vermischte. Ich fahre seit letztem Jahr irgendwie ein altes Auto, was mit einem Kassettendeck ausgestattet ist, und war auf einmal in der Lage, dass ich keine Musik fürs Auto mehr hatte, abgesehen von Radio, und habe dann aber noch alte Kassetten im Keller gefunden, die wir
Sie
alle
haben
noch
wirklich,
haben.
Nein, ich habe keine alten Kassetten mehr im Keller.
Ich bin ja auch ein bisschen jünger als
ja,
Sie.
Aber deshalb
vielleicht
sollten Sie erst gar keine mehr haben.
Also. Das stimmt. Aber ich habe noch ein paar gehabt. Allerdings war die Auswahl auch sehr beschränkt. Und das führte dazu, dass ich eben auf den wenigen Kassetten, die ich noch fand, die ich aufgehoben habe, weil sie irgendwelche Geschenke waren. Da war eben dieses Lied drauf von den Marmalades, irgendwie hörte dem Auto und schrieb gerade eben an diesen Kapiteln über die 60er und frühen 70er Jahre, und in diesem Lied hatte ich das Gefühl, da steckt diese Zeit in a nutshell drin.
The world is a bad place, ist eine Zeile, die Welt ist ein schlechter, unangenehmer Platz.
The world is a bad place, die Betroffenheit der Zeit, und dann geht es weiter, I'm changing everything around me, also diese...
Ich verändere alles um mich herum.
Richtig, diese Radikalität der Idee, dass man alles verändern kann, auch natürlich irgendwie. Dann geht es eben weiter, the world is a bad place, a terrible place to live, but I don't want to die. Und auch wie das instrumentiert ist, also mit vollem schon irgendwie frühen 70er Jahre Pomp, das war für mich genau die Zeit. Deswegen habe ich das Lied damals ständig gehört.
Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes.
The greetings. Das waren The Marmalades, Reflections of My Life. Herr Felsch, wir sprechen weiter über Ihr Buch, Der lange Sommer der Theoriegeschichte, eine Revolte 1960 bis 1990. Karl Marx hatte ja gemeint, die Philosophen hätten die Welt nur interpretiert, es komme aber darauf an, sie zu verändern. Und jetzt gibt es auf einmal wieder diesen Bezug auf Theorie. Da denkt man ja auf einmal, bevor man die Welt verändern kann, muss man sie verstehen, theoretisch durchdringen. Also in gewisser Hinsicht war das ja wieder ein Sprung weg von Marx oder vor Marx oder hinter Marx oder wie immer man das beschreiben soll, in den Idealismus herein.
Nee, das ist schon Marx. Also Marx ist ja derjenige, der mit diesen Frühsozialisten, die es vorher auch in Frankreich und so bricht, indem er sagt, wir müssen eigentlich erstmal die Gesetze der Geschichte verstehen, um dann überhaupt die Gesellschaft verändern zu können. Also diese Emphase des Theoriebegriffs, die kann man bis zu Marx zurückverfolgen, der selber auch schon von Theorie und das muss man immer mitdenken, Praxis spricht. Da muss man jetzt auch noch ein Wort dazu verlieren. Warum heißt es nicht Philosophie, sondern Theorie? Theorie heißt es nicht zuletzt seit den 60er Jahren auch immer in diesem emphatischen Sinne, in Großbuchstaben sozusagen, geschrieben, weil Theorie immer diesen Bezug zur Praxis mit impliziert. Und Praxis heißt damals einfach Veränderung der Gesellschaft. Mhm. Im besten, im Idealfall Revolution. Ja?
Aber dann ist es ja doch so, das beschreiben Sie ja auch in den 70er Jahren, den fortschreitenden 70er Jahren, bekam ja diese kritische Theorie, bekam ja Adorno und die sogenannte Frankfurter Schule Konkurrenz aus dem Ausland, nämlich aus Frankreich. Wir haben eben schon darüber gesprochen. entscheidend daran beteiligt war ja, das haben Sie ja auch geschrieben, also das spielt eine große Rolle in Ihrem Buch, können wir aber hier nur kurz erwähnen, ein Westberliner Verlag namens Merve Verlag. Ein Verlag, der aber ganz im Stil der Zeit das Copyright nicht besonders ernst nahm, als sozialistisches Kollektiv anfing, wo Arbeit und Leben eigentlich nicht getrennt sein sollten. Also alles ganz nicht entfremdet. Im Grunde genommen war dieser Merve Verlag eigentlich noch in der Idee des Sozialismus, einer sozialistischen Lebensform verhaftet, als er anfing.
Ja, das sind auch Adorno-Leser im Grunde ursprünglich gewesen, die dann aber in den frühen 70ern insofern über Adorno hinausgehen, als sie versuchen, wie die Alternativbewegung der 70er Jahre generell, kleine Inseln des richtigen Lebens im großen Falschen zu installieren. Das hätte Adorno ja nicht zugelassen. In den 70er Jahren ist das gängige Praxis. Ein gutes Beispiel ist dieses Merve-Kollektiv. Bücher machen war sozusagen die politische Praxis. Eine Gegenöffentlichkeit installieren und einfach eben Theorie verbreiten. Man war keine Kommune, also so weit ging man nicht. Es ging jetzt nicht um die sexuelle Revolution innerhalb dieser vier Verlagsräume, aber man hat zusammen Bücher produziert, man hat diskutiert, man hat im Grunde diese Reflexionsschleife, dass man eben das, was man da liest und was man druckt, auch ständig auf das eigene Leben anwendet, bis zum Exzess getrieben. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für diese Zeit. Also Theorie machen in den 70er Jahren heißt dann immer mehr, nicht, also der Fokus gleitet immer wieder zurück auf die eigene Position, auf den eigenen kleinen mikrologischen Zusammenhang und man diskutiert dann immer mehr eigentlich über sich selbst und das kann man eben auch im Kollektiv der Büchermacher.
Und es führte eigentlich zu einem Ausufern der Diskussionskultur.
Also das Diskutieren hat auch eine ganz interessante Kulturgeschichte. In Deutschland ist keinesfalls eine Praxis, die immer schon gängig war. Im Obrigkeitsstaat. Es gibt sogar die These, dass das von den Amerikanern nach dem Krieg im Zuge der Re-Education in Deutschland systematisch installiert worden ist, diese Form der öffentlichen, auch zivilen Auseinandersetzung, ja, zum Beispiel im Fernsehen der 50er Jahre der Bundesrepublik. Und dann erfinden die deutschen 68er, und das ist vielleicht auch typisch wieder für die deutsche Rigorosität, diesen schönen Neologismus des Ausdiskutierens.
Ausdiskutieren, das müssen wir mal ausdiskutieren.
Das müssen wir mal ausdiskutieren und das war natürlich die Idee der Zeit und das hat in vielen dieser Kollektive und bei Merve kann man es ganz deutlich beobachten, in die Krise geführt, ab Mitte der 70er Jahre. Und die Leute haben einfach keine Lust mehr drauf.
Trotzdem entsprang ja in diesem intellektuellen, diskutierfreudigen Milieu plötzlich ein, ich sag mal, neues Denken, das Marx, die kritische Theorie, wie sie zum Beispiel von Adorno vertreten wurde, hinter sich ließ. Die Franzosen.
Richtig.
Was dachten die denn?
Die Franzosen, glaube ich, die dachten all das, was die kritische Theorie nicht dachte. Damals waren die Franzosen der Königsweg, um aus diesen eingefahrenen Denk- und Diskutierspiralen der kritischen Theorie herauszukommen. Die Franzosen sind nämlich selbst fast alle Marxisten gewesen, eigentlich sogar die besten Marxisten, die Westeuropa zu bieten hatte, also nach dem Krieg und auch schon während des Krieges, rennen alle französischen Intellektuellen in die kommunistische Partei. Und umso größer ist später dann die Enttäuschung, als im Zuge der Entstalinisierung, Ungarnaufstand etc., die große Ernüchterung beginnt und die französischen Intellektuellen enttäuscht aus der Partei austreten und anfangen, sich davon zu distanzieren. Und diese enttäuschte Liebe macht sie dann zu besonders radikalen Kritikern des marxistischen Denkstils und dieser Art von Kritik.
Das war ja in Frankreich selbst, denke ich, eine Abgrenzung gegen Sartre auch. Also wir reden ja hier von Theoretikern wie Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Baudrillard und so weiter. Also alles Leute, die aus der Philosophie, der Soziologie, der Geschichte, der Linguistik, der Sprachwissenschaft kamen. Aber was war denn jetzt, wenn man das auf den Punkt bringen will, was war denn jetzt das Besondere, das Neue in diesem Denken, also dieser Bruch mit der marxistischen Tradition? Also Sie haben ja selber geschrieben, die Franzosen hinterließen ein großes Gemetzel. Mhm. An was?
Die haben eigentlich wenig übrig gelassen. Also die 70er Jahre sind die Zeit, in der der Tod des Autors verkündet wird. Der Grabstein der Intellektuellen wird aufgepflanzt. Das sind alles jetzt Begriffe und Metaphern aus dem Repertoire der französischen Theoretiker.
Also Zitate eigentlich, ja.
Das Ende des Proletariats wird ausgerufen. Wenig später dann das Ende der Geschichte. Also die Franzosen haben eigentlich mit dem Denkstil dieser bei Marx und Hegel vorfindlichen großen Geschichtsphilosophie, die die Geschichte auf ein vernünftiges Ziel hinsteuern sah und insofern also dieser kleinen Klasse von Intellektuellen auch eine privilegierte Position einräumen, weil sie nämlich diejenigen sind, die das sehen und die es vielleicht auch ein bisschen steuern können, wo die Geschichte hinläuft. Die haben mit dieser großen Matrix radikal aufgeräumt. Und insofern sind die Franzosen auch Denker in dieser Zeit, die es möglich machen, diese eigene festgefahrene Position zu thematisieren. Ähnlich wie die Theorie mit Adorno das in den 60er Jahren gemacht hatte. Was ist die Universität? Was ist ein Professor? Wer spricht hier? Was ist ein Intellektueller? Inwiefern ist der Gestus des Intellektuellen auch ein Gestus der Machtanmaßung, indem er nämlich zum Beispiel sich anmaßt, für das vermeintliche Proletariat zu sprechen, was es eben auch schon damals nicht mehr gab. Also das war eine Möglichkeit, sich als Intellektueller neu auszurichten und neu zu definieren. Insofern waren das damals Autoren, die so im Laufe der 70er Jahre in die Bundesrepublik eingesickert sind. Merve war einer der ersten Verlage, der die Franzosen gebracht hat, neben Surkamp natürlich auch. Und die ermöglichten tatsächlich nochmal so eine Revolution der Denkungsart und eröffneten ganz neue Möglichkeiten, sich als Intellektueller zu positionieren.
Dekonstruktion war ja auch ein Schlagwort. Also man dekonstruierte im Grunde genommen die großen Wahrheiten der Geschichte, die großen Wahrheiten der Welt. Also man konzidierte eigentlich die Wahrheitslosigkeit der Welt, könnte man sagen, mit Nietzsche.
Richtig, Nietzsche ist natürlich der wichtigste Autor. Also was Marx und dann Freud für die 68er gewesen waren, wurde dann für die 78er, wie diese Generation von Foucault-Lesern und Franzosen-Lesern ja auch bezeichnet worden ist, sicherlich Nietzsche, der diese Art von Idee von Subjekt und von Geschichte im späten 19. Jahrhundert zum ersten Mal radikal kritisiert hat.
Änderte sich eigentlich, Herr Felsch, mit diesem neuen Denken, also diesem Denken, das keine Wahrheit auf der anderen liest sozusagen, auch der Lebensstil? Also wurde das Leben, das ist meine Wahrnehmung in dieser Zeit auch gewesen, wurde das Leben auch hedonistischer, durfte man wieder lachen und fröhlich sein? Bekam es nicht wirklich nochmal so einen Titsch ins wirklich Hedonistische?
Es gibt auch in der Bundesrepublik diesen Hippie-Flügel der 68er, der ist aber viel weniger dominant als in den USA bekanntermaßen. Und die bundesrepublikanischen 68er, vor allem der Flügel, der sich mit der Theorie beschäftigte, die haben schon was sehr asketisch-protestantisches. Man kann übrigens auch diese ganze Theoriebegeisterung als ein protestantisches Phänomen entschlüsseln. Also die intensive Lektüre bestimmter kanonischer Texte, der Weg aus der Institution der Universität heraus, um eben so autonome Lesezirkel zu begründen, das erinnert alles so an die protestantischen Freikirchen in der frühen Neuzeit. Das läuft sich eben auch tot im Zuge dieser Diskussionskultur, dieser Kultur der Selbstreflexion, der Selbstagitation, wie man damals auch sagte. Ja, und bei allen Franzosen gibt es in den 70er Jahren, in diesen Texten gibt es so ganz explizite Bezüge dazu, dass Gelächter eigentlich auf einmal eine philosophische Haltung, eine theoretische Haltung ist, die eine gewisse Wahrheitsfähigkeit besitzt.
Aber auch ein Gelächter angesichts der Grundlosigkeit der Welt. Also in gewisser Hinsicht war es ja ein nihilistisches Gelächter auch.
Das genau,
aber
es auch ist, der, ne? Es ist ein Lachen, was an den Wahnsinn grenzt, was ein konvulsivisches Moment hat. Es ist eigentlich eher so das, was wir vielleicht auch als Lachkrampf bezeichnen würden. Und nicht umsonst, der Lachkrampf als Erlebnis, was man vielleicht als Teenager hat, wenn man irgendwie die Filme von Monty Python oder sowas angeguckt hat, das ist auch eine kulturelle Form, die, glaube ich, in den 70er Jahren irgendwie erst sich so verbreitet.
Sie schreiben ja auch, dass in dieser Zeit die Kunst wieder bedeutsam wird. Ich meine, das ist ja auch die Zeit, denke ich, der jungen Wilden, also wo auf einmal wieder expressiv gemalt wird, wo auch gegenständlich gemalt wird, wo die Kunst eben nicht mehr nur auf sich selbst reflektiert und letztlich nur noch große, weiße, schwarze oder welche Flächen auch immer hervorbringt.
Ja, also man kann ja den langen Sommer der Theorie auch in der Kunst selber erstmal ausmachen. Wenn Sie an die Neo-Avantgarden nach dem Zweiten Weltkrieg denken, die Concept Art in den USA, die wollten ja keine Kunstwerke mehr produzieren, sondern im Grunde Ideen fabrizieren. Ob man sie dann realisiert in materieller Form oder nicht, das ist im Grunde egal, das ist gleichgültig. Also die Kunst selber wird sehr brainy und sehr konzeptuell und sehr theoretisch.
Ja, sie braucht keine Theorie, sie war ohne Theorie auch gar nicht zu verstehen.
Richtig, sie hatte natürlich auch ein Verständnis von, wie alle Avantgarden, von radikaler Umwälzung und Kritik des Bestehenden. Und in den späten 70ern hört das auf. Die Avantgarden laufen sich tot, genauso wie die politischen Avantgarden. Man verliert irgendwie in dieser neuen Unübersichtlichkeit so die Vorstellung davon, wo jetzt genau vorne und wo hinten ist. Und die Maler beginnen wieder expressiv zu werden, expressiv zu malen. In der Bundesrepublik sind das die neuen Wilden. Und das ist eine Zeit, in der sich der neue nietzscheanisch-französisch eingefärbte Theoriediskurs auf einmal mit den Künsten versteht.
Dann machen wir nochmal, Herr Felsch, Musik jetzt, bevor wir unser Gespräch fortsetzen. David Bowie, Where Are We Now, war Ihr Vorschlag für die zweite Musik.
Richtig, das ist ein Song, der zu gut passte, als dass man ihn hier hätte nicht bringen können. Der ist auch herausgekommen, als ich an diesem Buch schrieb. Und zum einen ist das natürlich ein Song, in dem David Bowie sich nostalgisch an seine Zeit in Berlin zurückerinnert. Er kommt selber auch in meinem Buch vor, weil er damals eine wichtige Bezugsperson ist. Auch so ein Trendsetter für die Postmoderne und für das, was sich in den 80er Jahren in West-Berlin so tat. In diesem Song erinnert er sich an diese Zeit. Und die Frage, where are we now, ist zugleich eine Frage, die man, glaube ich, auch an die gegenwärtige Theoriesituation richten kann.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that.
Das war David Bowie, Where Are We Now? Liebe Hörerinnen und Hörer, Doppelkopf auf hr2 Kultur hier. Gast bei uns im Studio ist heute Professor Philipp Felsch, der ein Buch über den langen Sommer der Theorie geschrieben hat. Ich bin Ingeborg Breuer. In dem Pressetext zu Ihrem Buch, Herr Felsch, heißt es ja, die Zeit zwischen 1960 und 1990 sei eine Zeit gewesen, in der das Denken noch geholfen hat. Bei was hat es eigentlich geholfen?
Ich glaube, das Denken hat auf jeden Fall geholfen, um einen bestimmten Lebensstil auszubilden, um eine Idee von sich selbst zu kriegen und davon, was man tun will. Da war das Denken einfach eine wichtige Ressource für eine Identitätsfindung, nicht nur als Intellektueller. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie breit Adorno rezipiert wurde in der Bundesrepublik. Und damals war Philosophie in den 60er Jahren noch eine Ressource, um das zu tun, was wir heute so generell als Ratgeberliteratur vielleicht bezeichnen. Ich meine, die 68er und ihre kritische Hinterfragung des Status quo haben natürlich nicht die Revolution gebracht, aber haben gesellschaftspolitisch natürlich unglaublich viel in Deutschland bewegt. Das sieht man gerade, wenn man sich diese Briefe an Adorno etwa anguckt, was da einfach noch für ein Muff und für eine enge gesellschaftliche Atmosphäre herrscht. Und da ist die Theorie absolut wichtig gewesen.
Sie sind ja Professor für die Geschichte der Humanwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Welches Verhältnis haben Ihre Studenten heute denn eigentlich zur Theorie oder zu Theorien? Ist das anders als früher? Also liegen da noch Offenbarungen oder ist das eher fremd?
Da muss ich tatsächlich mit David Bowie antworten, mit der Frage, where are we now? Ich weiß es nicht genau. Es hat sich auf jeden Fall verändert. Ich meine, die Franzosen, die ich in den 90er Jahren als großes Erlebnis in Italien hatte, sind immer noch präsent. Die sind inzwischen als Klassiker kanonisiert und werden gelesen. Und Foucault-Seminare sind bei uns immer noch sehr, sehr gut besucht. Zugleich gibt es eine viel größere Coolheit der Studenten diesem Stoff gegenüber. Es bietet auch kein Material für Partygespräche mehr, so wie in den späten 90ern noch. Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Das hat natürlich vor allem auch einfach mit der sich völlig verändernden Publikationslandschaft zu tun. Also nicht zuletzt durch das Internet, durch die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und auch theoretischen Ideen, kritischen Projekte, die überall aufpoppen, organisiert sich der Diskurs nicht mehr um so große Namen, um bestimmte Verlagshäuser. Das war sicherlich für diese Theoriekultur auch wichtig, dass man irgendwie dann doch den Meisterdenkern folgt und bestimmte Bücher bestimmten Verlagshäusern folgt und sich diese Reihen ins Regal stellt. Das ist alles sehr viel diffuser geworden und ich glaube, damit ist auch das Genre Theorie nicht mehr so klar definiert, sondern das kann mal ein theoretischer Text sein. Bei den sozialen Bewegungen unserer Zeit gibt es aber auch geradezu so einen Aktivismus, der von Theorie gar nichts wissen will. Also das Bild ist sehr undeutlich im Moment, glaube ich.
Ja, ich frage mich vor allen Dingen, also gibt es überhaupt noch solche Theorien, von denen man sagen könnte, die bringen eigentlich jetzt unsere Zeit in irgendeiner Weise zum Ausdruck oder auf den Punkt. Also mir kommt das heute so vor, als sei doch vieles immer noch aufgewärmt. Also an den Unis wird immer noch dekonstruiert. Ja, das ist aber nicht keine Provokation mehr. Da wird mit den Franzosen argumentiert. Seit mittlerweile eigentlich 40 Jahren, würde ich sagen, oder noch länger. Mir scheint es so, als gäbe es eigentlich gar kein rechtes neues Denken mehr, also sondern man würde kreisen und eigentlich Altes wieder aufwärmen, außer vielleicht, wenn man jetzt in andere Wissenschaften geht. Hirnforschung ist so eine Leitwissenschaft, Naturwissenschaften mit ihren Erkenntnissen sind auch unangefochten. Wie sehen Sie das?
Also eine der Erkenntnisse beim Schreiben dieses Buches war für mich, dass, glaube ich, in den frühen 80er Jahren die Gegenwart angefangen hat, die bis heute in irgendeiner Form gilt. Das spricht irgendwie auch dafür, dass wir uns irgendwie nach dem Ende der Geschichte bewegen vielleicht, dass so die neuen Theorie-Hypes, in Berlin gibt es gerade etwa den Akzelerationismus, das ist so eine Theorie, die alle diese Bedingungen erfüllt, die sicher auch interessant ist, die verschiedene Versatzstücke aus den 70er und 80er Jahren, überwiegend französischer Provenienz, Deleuze, Guattari sind ganz wichtig, nochmal neu abmischt. Und das ist eigentlich die völlig richtige Idee, dass wir seit den 80er Jahren so die Dimension der Zukunft irgendwie aufgegeben haben. Dass man, um politisch handeln zu können und um überhaupt eine Idee zu haben, dass Gesellschaft veränderbar ist, braucht man eine starke, emphatische Idee von Zukunft. Wenn man keine Zukunft hat, ist man automatisch Fatalist. Das ist die Idee unter anderem der Akzelerationisten. Und die sagen eben auch, deswegen heißt es Akzelerationismus im Geiste der französischen Links-Nietzscheaner der 70er Jahre, wir dürfen keine Gesellschaftskritik betreiben und versuchen, Prozesse im Moment der technologischen Revolution, Stichwort Internet, zu verlangsamen, sondern wir müssen eigentlich Gas geben und das, was gesellschaftlich sowieso abläuft, überaffirmieren, beschleunigen, das wird zum Zusammenbruch möglicherweise der bestehenden Verhältnisse zu uns, zur Etablierung einer neuen Gesellschaftsform führen. Das sind Denkfiguren, die man eben seit den späten 70er, 80er Jahren irgendwie hat. Also insofern ist das ein Retrophänomen auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, symptomatisch für die Theorien, die im Moment so im Umlauf sind. Und auf der anderen Seite spielt sich das vor allem auch im Raum der bildenden Kunst ab. Also Akzelerationismus, spekulativer Realismus, der damit verbunden ist, das sind Hypes, die im Kunstbetrieb, in der Kunstwelt vor allem stattfinden. Also für junge Künstler ganz wichtige und sehr stark rezipierte Theorien. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir über Theorie heute und Theorie morgen reden, dass Theorie und das schwierige Denken, das die Wege des Common Sense verlässt, seit den 80er Jahren ihre Homebase, könnte man sagen, im Kunstbetrieb gefunden haben.
Also sind wir denn jetzt in einem Zeitalter nach der Theorie? Ist das Zeitalter der Theorie vorbei oder positioniert sie sich anders in einem anderen Raum, im Raum der Kunst, wie Sie gerade sagten? Oder bleibt alles offen?
Ich habe das Gefühl, das Zeitalter der Theorie ist vorbei. Auf der anderen Seite habe ich auch genauso das Gefühl, es müsste jetzt eigentlich neu beginnen. Denn im Grunde haben wir das Vertrauen verloren, sowohl in den Staat als auch in seinen großen Gegenspieler, in den Markt. Und insofern ist die Zeit eigentlich ideal, um ganz neue Gedanken zu entwickeln. Bloß sehe ich sie im Moment nicht.
Und Sie arbeiten nicht dran, Herr Felsch?
Ich arbeite nicht dran. Ich habe mich jetzt in die Vergangenheit der letzten 30 Jahre gestürzt, um erstmal meine eigene Geschichte als Theorieleser zu verstehen.
Herr Felsch, wir sind am Ende von unserem Doppelkopfgespräch auf HR2 Kultur. Wir machen zum Schluss noch einmal Musik und Sie haben sich noch einen Titel von David Bowie gewünscht und der heißt Neukölln. Und Sie haben eben schon gesagt, das habe auch einen Bezug zu Ihnen. Sie sind ja schon seit geraumer Zeit in Berlin und haben früher am Prenzlauer Berg Szeneviertel gewohnt und sind dann nach Neukölln gezogen und das verbinden Sie mit dieser Musik.
Ja, genau. Das ist auch wieder ein Stück Musik, was auf einmal eine Rolle spielte während der Zeit der Niederschrift des Buches. Das kommt von einer der Platten, die David Bowie in den späten 70er Jahren in West-Berlin gemacht hat. Er kommt selber auch in meinem Buch vor, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Das ist auf der Platte Heroes, ist ein unbekanntes Stück, ein instrumentelles Stück, schwierig zu hören. Für mich gab es ein bisschen die Atmosphäre in Neukölln wieder. Ich bin nämlich auch, während ich am Buch arbeitete, dahingezogen, was mein Leben einfach aus logistischen Gründen auf einmal sehr viel komplizierter gemacht hat. Das habe ich nicht so vorhergesehen. Ich glaube, ohne diesen Umzug wäre das Buch bedeutend früher fertig geworden.
Dann lassen wir es dabei, hören jetzt noch David Bowie, Neukölln. Und ich bedanke mich nochmal, dass Sie im Studio waren. Unter Mikrofon verabschiedet sich Ingeborg Breuer.
Vielen herzlichen Dank.